Vielen Dank, Michi, für die Einladung. Wir haben uns ja gestern schon getroffen. Das ist wirklich gut. Und auch das Programm heute ist richtig gut. Es freut mich, so viele Eltern auch hier zu sehen. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Conny van Ravenswaard, Arzt. Ich arbeite in den Niederlanden. Das ist ja gar nicht so weit weg. Wir sind in Leiden. Das sieht man hier auf der Karte nicht, aber ungefähr hier ist das. Das ist das Hospital, das ist der Haupteingang. Wir haben ein Zentrum für seltene mentale Störungen. Und wir fokussieren uns vor allem auf drei Dinge, also ganz allgemeine Diagnosen, aber vor allem das Charge-Syndrom, das PDS und das Chromosom mit 6 Störungen. Ich möchte jetzt ganz kurz erklären, warum wir uns auf das PMD fokussiert haben. Natürlich haben wir verschiedene Patienten mit verschiedenen Syndromen. 2009 hat sich eine Mutter an mich gewandt und hat gesagt, es gibt ein Paper können Sie mir ein bisschen mehr darüber erzählen? Und ich habe gesagt, ja, das ist eine tolle Studie, aber sie ist noch nicht offiziell. Es hat sich nur auf ein paar Kinder fokussiert und deshalb wir müssen erst eine klinische Studie machen. Also das Paper, auf das sie sich bezogen hat, war noch nicht breit angelegt. Genau, dann habe ich sie gefragt, ob sie möchte, dass ihre Kinder oder ihr Kind daran teilnimmt. Und diese Mutter, diese Familie war interessiert. Und dann habe ich mich darum gekümmert und wir haben die Finanzierung klar gemacht sozusagen. Und gemeinsam mit den Eltern haben wir uns dann schauen, okay, wie kann man das am besten machen. Und die Eltern durften dann also wirklich mitreden. Es gibt Insulin, wir haben uns auf Insulin haben gesagt, wollen wir es mit Insulin machen. Und es gab Eltern, die haben gesagt, nein, auf gar keinen Fall, dann machen wir es nicht. Und deshalb ist es also wirklich wichtig, dass wir mit den Eltern zusammenarbeiten. Und wir haben die Studie vor 2 Jahren fertig gemacht und waren immer noch 24 oder 25 Kinder dabei, also 24 von 25, also wirklich nur ein Kind hat nicht mehr mitgemacht, weil das ein Problem mit Nasenbluten hat, aber diese Insulinstudie konnten wir wirklich mit 24 Kindern durchführen. Und also das war wirklich ein wichtiger Beitrag zu der Erforschung des Syndroms. Wir haben verschiedene Teams für verschiedene Syndrome und das sind die wichtigsten Personen für das Phelan-McDermid-Syndrom. Hier möchte ich euch nur kurz die Bilder zeigen. Das ist Inge, das ist Dominik. Sie konnte hier leider nicht kommen. Das sind weitere Kollegen. Das ist also das fixe Team. Wir haben aber noch weitere Menschen, die uns unterstützen, weitere Experten, die uns unterstützen. Wir sind eine Expertenklinik. Wir gehören auch zum europäischen Netzwerk für PMS. Und wie hat es nun alles begonnen? Wir wollen ja darüber sprechen, wie wir die Leitlinie, wie das alles begonnen hat. Wir wurden also als Expertenzentrum erstmal anerkannt. Das war 2015. Und wir wollten, dass die Krankenkassen das Syndrom und das Insulin bezahlen. Deshalb mussten wir das noch auf legale Füße stemmen. Und seit 2020 haben wir diese europäische Richtlinie dann auf den Weg gebracht. Das war aber nur für die Niederlande. Die Niederlande ist natürlich nicht Europa. Und deshalb habe ich die Leitlinien ins Englische übersetzen lassen und ich wollte sicherstellen, dass alle in Europa das verstehen können. Ich habe alle Elternvereine angeschrieben, ich habe eine E-Mail geschrieben und gesagt, schau, wir wollen das tun, macht ihr mit, seid ihr dabei? Und die Antwort war wirklich überwältigend, 60 Personen wollten mitnehmen und dann haben wir dieses Konsortium, das europäische Konsortium gegründet. Wir wurden von Itaca unterstützt, Claire ist auch heute hier und am 22. Oktober 2020, am Awareness Day, haben wir das erste Online-Meeting getroffen und 2 Monate später war die Leitlinie fertig. So einfach. Was natürlich sehr wichtig ist, wenn man so eine Leitlinie schreibt, zusammenstellt, ist, dass man weiß, was für die Familien von Bedeutung ist. Wir haben also die Familien einbezogen, die Eltern in diese Leitlinien. Wir haben eine Umfrage gemacht. Wir haben in jeder Arbeitsgruppe Vertreter der Patienten zugegen gehabt. Wir haben Teams-Meetings gehabt. Wir haben die Eltern für alle Kapitel nach Feedback gefragt. Wir haben sichergestellt, dass auch bei unserem Abschlusstreffen im Juni 2022 die Eltern auch zugegen waren. Wenn man jetzt eine Leitlinie schreibt, dann gibt es verschiedene Methoden. Ich werde hier nicht ins Detail gehen, aber was sehr wichtig ist, ist, dass man zuerst definieren muss, wer die Patienten sind und wofür die Leitlinie geschrieben wird. Man muss sich fragen, welche Fragen wollen wir antworten? Was sind die wichtigen Fragen, auf die diese Leitlinie eine Antwort finden muss? Man muss sich auf Gutachten berufen, man muss die Eltern befragen, zum Beispiel, was war eine Frage in der Umfrage? Eine Frage war Wissen, die haben ihre Betreuer und Ärzte genug Wissen über PMS, um ihnen die nötige Betreuung zukommen zu lassen? Und 85% haben gesagt, nein. Und die nächste Frage, wer sind die Patienten? Es gibt ja Schenk-3-Syndrome und Schenk-3-unabhängiges Syndrom. Beim Schenk-3-related-Syndrom gibt es die Deletion von 22Q13.3 und da gehört Schenk-3 dann auch dazu. Es gibt aber auch eine pathogene Variante in Schenk-3 selbst. Das bedeutet also, dass das Gen selbst Probleme, dass wir die Deletion im Gen selbst haben. In der Katie Fallon-Veröffentlichung gab es auch Patienten mit dieser Deletion 20Q13, die kein Schenk-3 hatten. Und die klinischen Merkmale haben sich überschnitten. Und deshalb haben wir gesagt, dass es sehr wichtig ist, wenn wir die Leitlinie machen, dass sie sich auf diese obere Gruppe fokussiert, weil es eben diese Überlappungen gibt. Und wir haben dann gesagt, dass es auch Patienten, die nicht Schenk-related sind, dass sie trotzdem mit der Leitlinie arbeiten können und dass die Leitlinie im Endeffekt auch für sie ist, aber wir mussten uns eben auf etwas fokussieren. Die Frage war dann nochmal, für wen ist die Leitlinie? Sie ist für Professionelle, für Ärzte, für Fachleute. Wir haben uns auf das European Journal of Medical Genetics berufen und haben dann eben diese Leitlinie, aber darauf komme ich später zurück, zusammengestellt. Aber wir wollen natürlich auch eine Version für Laien haben. Wir sind fast fertig. Vor 2 Wochen haben wir es eigentlich fertiggestellt. Das bedeutet, wir sind grundsätzlich fertig, es ist noch nicht veröffentlicht. Bisher ist es noch auf Englisch, aber es wird in europäischen Sprachen übersetzt werden. Also die Leitlinie die Laienversion wird auch in Deutsch verfügbar sein. Alle Empfehlungen sind dort enthalten, also auch alle Empfehlungen für die professionelle Leitlinie sind auch in der Leitlinie für die Eltern dabei, aber es ist einfach noch ein bisschen besser erklärt. Was sind die wichtigsten Punkte? Es geht um Literatur, es geht um die Eltern, es geht um die Expertenmeinungen. Und das haben wir einfach alles gemacht. Wir haben uns auf die Literatur berufen, auf die Eltern und auf die Experten. Und dann haben wir die wichtigsten Punkte der Leitlinie zusammengestellt. Das ist das Paper, auf das wir uns berufen haben. Das wurde in diesem Journal veröffentlicht. Und da gibt es ein Handout mit dieser Tabelle. Das sind also die klinischen Anzeichen. Das ist das Paper über die Umfrage unter den Eltern. Wir haben einen riesigen Rücklauf von Eltern auf der ganzen Welt bekommen. Hier sehen Sie den Überblick, das ist wirklich hilfreich. Die Umfrage gab es in 10 verschiedenen Sprachen in 53 Ländern. 587 Betreuer haben sich bei uns gemeldet, das waren vor allem, also Pflegepersonen, das waren vor allem Eltern. Das Durchschnittsalter war 12 Jahre und die Diagnose wurde im Durchschnitt bei Mitte 3 Jahren gestellt. Und 56% waren weiblich, also fast 50-50, 44 männlich. Wir haben auch für die nach dem Entwicklungslevel gefragt, den Rückstand, also wie stark ist die Störung oder der Rückstand. Was sehr wichtig war, ist, dass Eltern oft einen sehr unterschiedlichen Blick haben. Und zum Beispiel bei Schlafstörungen, da war in der Fachliteratur war es bei 26% und die Rückmeldung von den Eltern war 57%. Das zeigt uns also, dass die Eltern einen viel besseren Blick auf die Symptome natürlich ihrer Kinder haben. Deshalb ist das ja alles so wichtig. Wir haben gefragt, würde eine Leitlinie Ihnen helfen, die Betreuung besser zu organisieren? Und natürlich sind wir jetzt nicht überrascht von diesem Ergebnis. 12% haben gesagt, wir sind schon sehr gut organisiert. 74% zum Glück haben gesagt, ja, solch eine Leitlinie wird uns sehr helfen. 1% hat Nein gesagt und 13% hat gesagt, ich weiß nicht. Und warum? Woher kommen diese 13%? Naja, es kommt ja immer darauf an, wie gut die Ärzte diese Leitlinie dann auch umsetzen. Wenn jemand einen Doktor hat, mit dem er nicht sehr zufrieden ist, mit einem Arzt, der sagt, ja, der wird das sowieso nicht lesen. Und deshalb ist das so wichtig, dass Sie hier sind. Es ist Ihre Aufgabe, sicherzustellen, dass Ihr betreuender Arzt von dieser Leitlinie weiß. Sie müssen Ihren Arzt informieren. Natürlich können Ärzte sich informieren, aber die besten Verfechter ihrer Kinder sind Sie. Und deshalb können Sie einfach die Synopsis nehmen und sagen, hier, das habe ich für Sie und dann können die Ärzte sich damit auseinandersetzen. Wir haben in der Working Group die wichtigsten Themen zusammengefasst. Wir haben gesagt, Kommunikation ist wichtig. Sie wollen Ihre Kinder erreichen. Deshalb ist Kommunikation unfassbar wichtig. Wir haben also diese verschiedenen Kapitel zusammengestellt. Und natürlich ist jedes Kapitel wichtig. Schlafstörung, Lymphödem, alles ist wichtig. Bei der Diagnose kann man natürlich zum Beispiel bei Herzfehlern den generellen Richtlinien folgen. Aber jeder Patient ist anders. Und deshalb haben wir dieses Überwachungsschema zusammengestellt. Da steht also, was muss der Arzt für welche Altersgruppe tun. Und wir haben gesagt, darauf basierend sollte eine Diagnose gemacht werden. Man muss auf Luftwegsinfektionen achten. Wir haben also gesagt, hierauf muss man sich fokussieren. Jetzt schauen wir uns die Arbeitsgruppen an. Was sind die Themen? Jede Arbeitsgruppe hat ein Kapitel geschrieben, ganz einfach. Jede Arbeitsgruppe hat sich auf ein Kapitel konzentriert. Worum geht es? Was sind also die wichtigsten Fragen, die beantwortet werden sollen? Also die wichtigsten Fragen. Dann ging es in den Gruppen darum, Literatur zu finden, sie auszusuchen, sie zu lesen, also so viel literarische oder Quellen zu finden, in denen es um dieses Thema geht. Dann sollte die Literatur eben nochmal ausgesucht werden, es sollten Schlussfolgerungen getroffen werden und auf Basis dieser Schlussfolgerungen Empfehlungen ausgesprochen werden. Und natürlich wurde jedes Kapitel doppelt überarbeitet oder doppelt reviewed. Wir mussten also einen Konsens erreichen. Das gilt für die gesamte Leitlinie natürlich. Die Mitglieder des Konsortiums haben sich das nochmal angeschaut, die Patientenvertreter, und dann wurde das alle 6 Wochen in Teams nochmal besprochen. Und dann hatten wir im Juni 2022 ein Konsensustreffen mit allen Teilnehmern. Wir hatten 30 Teilnehmer, 5 Patientenvertreter aus 12 europäischen Ländern und wir haben dann eine Abstimmung gemacht. Wir haben das Feintuning gemacht und das war hybrid, also man konnte ja auch online teilnehmen und online abstimmen. Das war die Gruppe, die sich da getroffen hat. Und hier finden Sie, unter diesem Link finden Sie alle Materialien, die ich gerade angesprochen habe. Sie können den Code abscannen, Sie können auf die Website gehen. Aber diesen QR-Code werden Sie heute noch ein paar Mal sehen. Wir haben das also alles zusammengestellt. Und wie ich schon gesagt habe, wir haben diese 12 Papers in diesem Journal gefunden. Und natürlich wird Ihr Arzt nicht diese 12 Paper lesen, wenn er vielleicht auf eine bestimmte Frage eine Antwort sucht, wird er sich vielleicht ein Paper durchlesen. Aber deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Zusammenfassung gemacht haben. Auf unserer Webseite finden Sie die klinische Synopsis, was also genug, was getan muss, das Überwachungsschema, das Surveillance Scheme. Und was ich finde, ist sehr wichtig, diese Notfallkarte, die Emergency Card, die finden Sie auch auf unserer Website. Und darauf werden wir später noch in meiner anderen Präsentation zurückkommen. Die Synopsis ist für Ihren Arzt gedacht. Dort steht auch, für wen die Richtlinie ist, wie sie verwendet werden soll. Und das kann auch alles heruntergeladen werden. Vom Arzt dann natürlich. Das ist unser Konsortium. Wir haben die Arbeitsgruppenleiter gehabt. Ohne die wäre natürlich nichts gelaufen. Deshalb vielen Dank für alle, die hier mitgearbeitet haben. Und das bringt mich zum Ende meiner Präsentation. Und jetzt möchte ich wissen, ob Sie vielleicht noch ein paar Fragen für mich haben.